Ich mache hier kurz die Tür zu.
Ja.
Gottes Willen, Alter.
Was ist das? Lebst du im Käfig, oder? Was ist das für eine Tür? Haben sie da eine Käfigtür? Also dem Geruch nach zu urteilen, war das mit dem Käfig ja nur eine Frage der Zeit. Aber das ist so deutlich.
Hä? Eine interessante Tür war das.
Ja. Ja. Das ist das Geräusch der Woche.
Ja.
Ich erwarte ja bei Lukas, weil er ja in Berlin lebt, ja sowieso, dass er so wie bei GZSZ so einen Fahrstuhl hat, der direkt so ins Loft geht. Weißt du, ich komme ja aus der Provinz Castrop-Rauxel, für mich haben in Berlin alle sowas. Weißt du, so Lukas, der dann da in so einem Loft wohnt und dann sich morgens auf der Straße High Fives mit Joe Gerner gibt und solche Sachen.
Ja, weil auf dem Weg zum Fasan.
Ja, sicher. Der Fasan. Alter. Ich dachte in Charlies Laden. Das ist ja noch älter, das ist ja ungefähr 25 Jahre her. Naja,
komm. Apropos auf dem Weg,
ja.
Da müssen wir uns
Werbung.
Ein halbes Jahr lang, da müssen wir uns ein halbes Jahr lang
ja.
die Scheiße anhören mit 120 Millionen und irgendwie sonst geht da gar nichts und bis zum 10. August und
ja,
dann
ja.
liest du jeden Tag, jetzt sind sie, also die Unterschrift ist schon drunter, jetzt kommt nur noch der Verein und 120 Millionen
ja.
und nochmal 120 Millionen und vielleicht nur 60, aber dafür aber 120 in ja. drei Raten
genau.
und so weiter und so fort. Und heute Morgen so Breaking News. Da sitzt da im Flieger in die Schweiz, Trainingslager, tschüss.
Ja.
Thema durch.
That's it. Ja. Ja, das war wohl offensichtlich so, dass am Anfang Manchester United wollte wohl irgendwie die 120 Millionen zahlen und dann hat Manchester United irgendwann fingen sie an, so wollten einen Ratenzahl, so wie Werner Hansch. Hat Manchester United dem BVB so ein Ratenzahlungsmodell der Kategorie Werner Hansch angeboten. Hat der BVB gemerkt, vielleicht sieht die für uns momentan doch keinen interessanten Partner. Es ist ja interessant und irgendwie auch für Fans und Anhänger von Borussia Dortmund, das bin ich ja, Stand jetzt.
so ist es weit ja, ist schon.
Ist es ja schön zu sehen, dass ein Verein wie Borussia Dortmund es sich leisten kann, zu sagen, fickt euch.
Ja.
Das ist ja toll. Und das muss man auch nochmal ganz
das
deutlich
noch mal
sagen.
Mit der Merkel-Stimme.
Hier Manchester United, fickt euch, ihr Hurensöhne. Ja. Wobei, das darf man auch schon nicht mehr, das ist auch schon schwierig. Ihr Sexarbeiter Nachkommen, Kinder. Ihr Sexarbeiter, Kinder. Toller Job, Sexarbeiter, Leute, bevor jetzt hier, muss man aufpassen
ja,
jetzt.
Bester
da
Job.
Kannst du nicht mehr. Bester Job, Sexarbeiter.
Ja.
Super, klasse. Gerade wo wir über Profifußball sprechen. Man kann nicht über Profifußball sprechen, ohne SexarbeiterInnen zu loben. Woraufhin wollte ich zurück? Genau, es ist ja der exzellenten Arbeit von Zorc und Watzke und Co. geschuldet, dass der Verein sich in dieser Situation befindet, dass sie sagen können, 120 Millionen in Raten machen wir nicht, wir behalten den noch ein Jahr. Und das ist ja klasse, muss man einfach sagen, ist toll. Das sagt ja wahnsinnig viel über die wirtschaftliche, finanzielle Gesundheit von Borussia Dortmund aus und ist, glaube ich, für Fans erst einmal ein schönes Zeichen, da sie diesen Spieler, der ungefähr rund 35 bis 40 Scorerpunkte in der Saison gemacht hat, nur in der Bundesliga, noch ein Jahr sehen können. Das ist
aber
erstmal gut.
Aber sagt es wirklich viel aus über die Finanzkraft von Borussia Dortmund oder sagt es nicht viel mehr im Moment über die Finanzkraft von Manchester United
von
aus,
beiden
die,
letzten Endes,
die ja eigentlich immer noch als irgendwie der finanzstärkste oder zumindest wertvollste Club der Welt gelten, also im Fußball. Die Dallas Cowboys und so sind viel mehr wert. Aber weil Borussia Dortmund, machen wir uns nichts vor, bräuchte eigentlich das Sancho-Geld, um den Kader zu finanzieren. Also eigentlich sind sie darauf angewiesen, das ist ja auch das, warum Uli Hoeneß in der FAZ in so ein Wespennest gestoßen hat und warum Zorc sich dann auch gemüßigt gefühlt hat, die ganze Woche darauf zu reagieren. Es ist ja so, das ganze Modell, wir kaufen Spieler wie Bellingham, wie Sancho, wie Haaland, wie Reiner, um sie dann in 2-3 Jahren weiterzuverkaufen, ist ja nicht nur, weil sie sagen, komm, wir sind hier der Durchlaufwetzer, sondern weil es eine finanzielle Notwendigkeit ist für den Verein.
Ja, aber die scheint ja offensichtlich nicht so groß zu sein, dass man sich darauf dann eingelassen hätte. Also
ja, oder
ja,
sie sagen,
die gibt es natürlich, klar, der Kader ist ja wahnsinnig teuer, dann wird ja noch kolportiert, dass Sancho dann nochmal irgendwie 3-4 Millionen pro Jahr mehr verdient, wenn er denn bleiben würde.
Ich glaube, sie ist nicht so groß, dass du sagst, pass auf, wir haben ein klares Preisschild und wir gucken links und rechts und wir sehen, Havertz geht auch für mindestens 100 Millionen.
Ja.
Ja. Und wir wissen, wir haben wir haben es auch geschafft, Dembélé nach Barcelona zu verkaufen in dieser Größenordnung. Dann musst du bei Sancho eben wegen der Zahlen und der Fakten, die du ja gerade schon zitiert hast, dann musst du bei Sancho ja sagen, 120 oder nix, ja, um mal Pep Guardiola zu verfremden, 120 Millionen oder nix. Und wenn dann jemand wie Manchester United kommt und sagt, ja, wir zahlen aber erst 60 oder 80, dann sagst du, nee. Und dann gehen wir lieber noch lieber eine Saison mit ihm. Das finde ich auch vollkommen okay. Aber trotzdem, demnächst brauchen sie das Geld.
Ja, klar. Also sind ewig geht das nicht
drin eigentlich, ne?
Wie bitte?
Ja, wir sind schon mitten drin.
Stimmt, ja,
ist richtig. Wir haben noch nie Musik gemacht, wir haben noch nicht offiziell irgendwie, haben noch keinen blöden Witz gemacht.
Wir haben noch nicht mal darauf hingewiesen, dass man, wenn man es günstiger haben will, dass man 15% scheint, bei Anthons reingeht. All die Dinge haben wir nicht gemacht.
Was machen wir?
15%! Ich habe das natürlich gemacht. Bin bei Anthons rein, habe 15 MML. Da haben dann mich zwei sehr nette Männer in Anzügen raus begleitet, haben gesagt, das können sie hier nicht machen, gehen Sie damit bitte zu Shoe Passion.
Natürlich. Vor allen Dingen sehr glaubwürdig, dass dich in Berlin, weil du dich komisch verhältst, in der Stadt, in der Attila Hildmann tätig ist, dass sich da wegen komischen Verhaltens Leute einkassieren.
Dass Leute da Anzug tragen.
Nee, ich hätte jetzt gesagt, dass Leute einen freundlich rausführen.
Das ist richtig.
Ja. Hätte ich jetzt auch, also es Berlin ist, halt, ne?
Ja, so kennt man es eigentlich.
So, Leute, ich schenke mir mal was ein. Es ist wahnsinnig heiß hier.
Ist unfassbar jetzt. Guck mal, ich supp hier schon.
Es sind 35 Grad hier im Kiss Tower. Die Mutterstadt schwitzt, aber wir drei, Micky, Mike und ich werden euch noch mit coolen Beats heute durch den Vormittag bringen.
Wann kommen die Flitzerblitzer?
Flitzer, warum gibt es eigentlich keine Podcast-Flitzer? So, darüber können Sie jetzt nach der nachfolgenden Musikeinblendung kurz mal nachdenken. Musik bitte. Und schon den Gedanken wieder beiseite werfen, weil jetzt ist es Zeit, die volle Aufmerksamkeit auf den Mann zu bringen, der immer als erster vorgestellt wird, weil sein Anfangsname mit M anfängt.
Achso, ich dachte, weil das Ego sonst nicht durch die Tür passt. Ja.
Und weil das Ego sonst nicht durch die Tür passt. So. Hier ist Micky Beisenherz.
Ich grüße Sie ganz herzlich. Guten Tag.
So, und im Kiss Tower in der Mutterstadt begrüßen wir Lukas Vogelsang.
Ich komme aus dem Mainstream und ich habe eine Frage mitgebracht.
Achso.
Leute, eine wichtige Frage, über die wir nie gesprochen haben. Nachdem Hopp und Rummenigge diesen Preis von der Bild bekommen haben, ist die Ehrentribüne in Sinsheim jetzt der Gästeblock?
Oh Gott.
Und damit gebe ich an Mike Nöcker.
Einfach so.
Ja. Nun, ne? Zu dir fällt mir auch nichts mehr ein, Mike Nöcker.
Ja, ich merke das schon. So, also, Sancho, haben wir das schon abgehakt? Oder ist es möglicherweise auch der MML-Fluch, dass er zwar jetzt im Flugzeug sitzt, nach Bad Ragaz, glaube ich, in der Schweiz, ins Trainings...
Bad Ragaz, stimmt, das ist auch so ein legendäres Trainingslager, ne? Bad Ragaz, Dubai
Klingt wie ein Kolumnist bei der Welt.
Herzlake. So. Bekannt als Schmerzlake.
So, aber jetzt sitzt er gerade im Flugzeug und kann es sein, dass der MML-Fluch so weitreichend ist?
Deswegen heißt es ja auch Flugzeug.
Deswegen, dass jetzt die Verantwortlichen bei Manchester United sagen, scheiße, heute ist ja der 10. August.
Ja.
Komm, lass mal bei Watzke anrufen.
Ja.
Wir geben einfach noch 10 Millionen mehr. Wir sagen, komm, 130.
Ach so, meinst du, kann ja sein.
Ist ja ungefähr so, wir sind, um das ganz kurz mal zu erzählen, der MML-Fluch geht mittlerweile so weit, dass wir drei haben ja eine Chatgruppe und haben uns darüber unterhalten.
Du meinst die Telegram-Gruppe von Attila Hildmann. Da schreiben wir uns regelmäßig. Das ist das einzige Mal, dass es nicht irgendwie Impfung geht, sondern da geht es plötzlich mal um Fußball. Deswegen sind die anderen 66.000 Mitglieder der Telegram-Gruppe immer so ein bisschen verstört.
In unserer Telegram-Gruppe geht es auch immer um die Quaison-Verschwörung.
Micky schickte auf jeden Fall Bilder vom VfL Bochum.
Ja.
Vom neuen Trikot.
Ja.
Und alle gingen sofort drauf steil und sagten, VfL Bochum sowieso geiler Verein.
Ja.
Und ich schreibe noch, ist mein Pflichtauswärtsspiel mit dem FC St. Pauli.
Ja.
Da fahre ich jedes Jahr hin, weil ja. Bochum, Stadion toll, ja. alles super. Ja. So, MML-Fluch heißt, eine Stunde später hat sich die DFL überlegt, erstes Spiel der Saison, VfL Bochum gegen den FC St. Pauli, ohne Gäste natürlich.
Geil, natürlich. Ja, so. Das ist, ja, so weit geht das mittlerweile. Wir sind sehr mächtig auf die ein oder andere Art.
Ja.
Ja, über den VfL Bochum und die Trikots können wir also gleich oder wir können auch direkt darüber reden, ist
ja
egal.
Wir haben ja auch sonst, also man muss ja sagen, wir haben in dieser Woche ja sonst keine Themen.
Absolut.
So. Also, so. Kann man das auch mit dem VfL Bochum.
Ja, ich würde aber gerne mal eine Lanze dafür brechen. Ich habe die neuen VfL Bochum Trikots gesehen, übrigens fotografiert vom großartigen Fotografen Tim Kramer und war total begeistert. Dieses Dunkelblau und dieses Hellblau, man fühlt sich sofort an
Flutlichtblau.
Was ist das denn? Ich habe gerade das Mikrofon abgebaut. Was ist das denn hier? Ich habe das Mikrofon abgebaut.
Vor allem, ich muss ja sagen, ich sitze in Berlin, ich kann euch aber sehen, es ist großartig, es ist ein Spektakel, es ist Slapstick.
Da sind wir wieder, naja. Okay.
Ich war ja gestern zu Gast bei Radio Fritz beim Fußball Blue Moon.
Ja.
Und wir haben folgende Idee gehabt, vielleicht würde es manchen Podcasts auch gut tun, wenn man wirklich alle halbe Stunde noch Wetter und Verkehr macht. Dann kann man sich mal so ein bisschen sammeln. Also folgende Idee, bei Fußball MML gibt's jetzt immer alle Viertelstunde Wetter und Verkehr. Dann können wir uns mal ein bisschen sammeln.
Ja, das ist richtig. So, ich bin wieder da.
Oder wir sprechen über den VfL Bochum. Sag mal, Micky Beisenherz, wie heiß ist es denn in Bochum an der Kastropper Straße?
Leck mich am Arsch, ist das heiß hier. Das gibt's gar nicht. Nein, die Trikots, ganz toll. Das Dunkelblau und das Flutlichtblau. Ich war völlig begeistert. Für mich sind es die schönsten Trikots aller Bundesligisten in dieser Saison. Ich bin hellauf begeistert, speziell das Hellblaue, das Flutlichtblau. Ich fühle mich an Tiger Hermann Gerland erinnert. Es ist so schön und ich muss sagen, also ne, es ist ja bekannt, ich bin Anhänger von Borussia Dortmund, habe auch noch eine Wohnung in Bochum und in Zeiten, in denen der ein oder andere Fan sich etwas entwurzelt fühlt, sprich der FC Schalke, wir sagen nur Härtefallantrag, entlassene Busfahrer, Tönnies und Co. Und auch Borussia Dortmund, so Tristesse Royale, für den etwas identitätssuchenden Ruhrgebietler, ist der VfL Bochum meines Erachtens eigentlich ein sehr attraktives Angebot. Man muss zugeben, der Fußball müsste dementsprechend ab und zu noch so ein bisschen dem gerecht werden, aber als Ruhrgebietler mit Ruhrgebietsidentität ist der VfL Bochum eigentlich doch der Club schlechthin. Kleines, wie sagt man so schön, Schmuckkästchen. Ah, ja. Es könnte quasi der FC St. Pauli des Ruhrgebietes sein. Nur halt nicht jetzt wie der FC St. Pauli. Wir sind uns ja einig, das ist ja so eine Art Hardrock-Café mit angeschlossener Fußballabteilung, sondern so als richtiger Fußballverein einfach. Ja. So. Und das, da würde ich doch in Zukunft für plädieren, dass diese Marke etwas auszubauen. Ich glaube, da schlummert ein wahnsinniges Potenzial.
Unser Freund David Görges nimmt sich dem ja an, weil das Wort Flutlichtblau kommt von ihm.
Und
die Einführungskampagne der Trikots von seiner Agentur Bayer Görges.
Mm.
Da habe ich den ganzen Sommer auf dem Bau gearbeitet und dann bin ich nach Neu-Ulm gefahren. Zu Sportsohn.
Bitte.
Und hab mir ein Trikot in Flutlichtblau gekauft.
Nein, aber völlig, völlig richtig. Und ich fahre ja auch deshalb so gerne hin, weil es eben genau dieses Gefühl ist, was du besprichst. Ne? Oder das ist einfach noch, ich bin ja mit Westfußball groß geworden und dann irgendwann in den Norden gegangen. Und das ist halt genau das, was ich vermisse.
Ja.
So. Und dieses Stadion ist toll. Und wenn du die alte Kastropper Straße, heißt die so?
Kastropper Straße.
Genau. Wenn du die, um die Ecke fährst und dann siehst du plötzlich diese Flutlichtmasten, die hinter Häusern.
Total gut.
Es ist einfach alles.
Super zentrales Stadion.
Toll.
Du latscht wirklich 10 Minuten, 10, 15 max, latscht
du. Da bist
zu
du
Fuß.
In 10 Minuten.
Das sind sie. Wenn sie. Sie steigen in den Hauptbahnhof ein. Dann sind sie praktisch in 10 Minuten im von daher, da in dem, da Stadion, in der Arena, im Stadion in Bochum, das sage ich, ich weiß, was es bedeutet, Mutter von drei kleinen Kindern zu sein.
Ja. Große, große Geschichte übrigens, Castroper Straße, genau gegenüber vom Stadion ist eine Haftanstalt, ein Gefängnis. Mhm. Und wie sagte Joachim Kroll, wir sind ja für das Buch mehrfach dorthin gefahren,
ja,
zum Stadion auch, er sagte, da ist dann alle zwei Wochen Haftverschärfung, weil es natürlich, wenn du Bochum-Fan bist und du gerätst in dieses Gefängnis, natürlich schlimm ist, alle zwei Wochen zu hören, wenn ein Tor fällt. Du hast nur den Sound des Stadions. Und man kennt das auch von Uli, ja, Hoeneß, ja, der ja das WM-Finale alleine in seiner Zelle gucken musste. Wie schwer das ist, wenn nebenbei Fußball läuft und du hörst das Stadion.
Wahnsinn. Es ist eigentlich ehrlicherweise auch bis heute ein absolutes Mysterium, wie es Thorsten Legert gelungen ist, Phasen seiner Karriere nicht einfach nur zwischen Knast und Stadion hin und
her zu pendeln. Aber überleg mal, Herr Legert, wo waren Sie eigentlich 97 bis 99? Ah, an der Castroper Straße. Ach, haben Sie für den VfL Bochum gespielt? Erfasst.
Ja.
Dieses Interview von Uli Hoeneß.
Ja. Bitte, welches? Ich gebe viele Interviews. Bei The Zone habe ich jetzt auch Kicker mit The Zone. Ich wusste überhaupt nicht, dass das The Zone heißt. Ich habe immer Datsun. Ich habe bitte The Kicker mit Datsun.
Ist ein Auto, ne?
Ja, ich hatte früher einen Datsun Cherry. Damit habe ich zwei, drei Spieler, habe ich den. Naja, egal.
So, zurück zum Thema.
Ja, richtig.
Also, die Kritik an der Transferpolitik von Borussia Dortmund. Wir haben ja auch gerade schon ein bisschen darüber geredet.
Mhm.
Es hat ein bisschen nachgehalten. Es sind natürlich irgendwie die üblichen Dinge dann passiert.
Klar.
Also zurückgeschossen und so weiter und so fort. Ja. Und in vollen Hosen lässt sich gut scheißen. Und
ja, richtig.
All das ist ja gesagt worden. Und du hast es ja im letzten Podcast im Grunde genommen schon genau richtig eingeordnet.
Das war das eine Mal, dass ich im Podcast etwas richtig eingeordnet habe. Ich habe jetzt ein Jahr Pause, ein Jahr Ruhe.
Es triggert am Anfang dass man sich quasi erzürnt und aufregt und denkt, was will der alte Mann da schon wieder? Und dann lässt man es sacken und stellt fest, na Moment mal, vielleicht hat er doch nicht so ganz Unrecht.
Mhm.
Und wenn wir heute irgendwie am Tag sind, in dem Jadon Sancho also in Richtung Schweiz statt in Richtung England fliegt, und es dieses Gerücht gibt, dass möglicherweise Memphis Depay im Anflug auf Borussia Dortmund ist, oder es zumindest,
höre ich jetzt zum ersten Mal,
zumindest Flirts gibt.
Da muss man ganz kurz sagen, einer unserer Hörer hat geschrieben, dann haben wir endlich unseren Bundesliga.
Oh. Was haben wir dann?
Bundesliga. Unser,
weil doch, der Memphis Depay gehört doch ein Liga, eine Mischung aus Löwe und Tiger. Bundesliga.
Ja, das ist schon wirklich sehr special.
So, Memphis Depay, ich wollte nur einfach mal wirklich unsere Hörer feiern, aber
ja.
Entschuldige, Mike. Also Memphis Depay ist aus Lyon im Anflug.
Nein, die Frage ist, ob es nicht in der Tat so ist, dass sich Borussia Dortmund quasi den nächsten Schritt überlegen muss und überlegen muss, wie man eigentlich aus dem sich erarbeiteten Image, dass man der Ausbildungsverein für junge Talente ist, da wo man zum Weltstar quasi ausgebildet und heranreift.
Ja.
Das ist ja zunächst erstmal eine tolle und sehr schlaue Positionierung. Und das haben wir ja in Zeiten von Dembélé beispielsweise auch mehrfach und wie ich finde bis heute auch zu Recht abgefeiert. Also ohne den keinen Sancho und so weiter und so fort. Der Punkt ist nur, was könnte der nächste Schritt sein? Und vielleicht ist in Momenten, wo, und ich sage jetzt am Anfang sofort, ich weiß nicht, ob jeder Spieler immer stimmt. Es geht nur um das Gesamtsystem. Vielleicht wäre es jetzt eigentlich schlau, als zweite Ebene ein Second Home auf Fußballer, formerly known as Weltstars, zu schaffen.
Ja.
Dass du auf der einen Seite die Jungen hast, die du ausbildest, auf der anderen Seite aber auch zum Beispiel für Gareth Bale eine Heimat wärest, weil nach anderthalb Jahren auf der Tribüne und hin und wieder mal im Kader und irgendwie aber auch unzufrieden, bist du vielleicht der Verein, der diesen Spielern die Möglichkeit gibt, sich wieder voll zu entfalten, trotzdem Champions League zu spielen, trotzdem irgendwie auch aggressive Leader zu sein.
Ein bisschen wie Darmstadt 98 damals, aber auf ganz hohem Niveau, ne? Du sammelst im Grunde genommen die in Anführungsstrichen Gescheiterten ein und peppelst sie wieder in eine Robbenaufzuchtstation. So.
Genau.
Aber die Robbenaufzuchtstation ist doch der FC Groningen.
Ja, das war klar, dass der natürlich jetzt kommen musste.
Aber ich möchte aber sofort widersprechen bei der Personalie Gareth Bale, weil das Problem
ich
ist...
Habe ich nicht vorher gesagt? Kann ja sein, dass der Name völlig...
Aber Gareth Bale steht ja für ein Regal, in das du fassen könntest. Und ich glaube aber, wenn
also
wir davon
preislich
aus...
ganz oben.
Ja, wenn, na, nee, nicht mal, du würdest den ja wahrscheinlich für 10 Millionen bekommen oder für 5, weil sie dann ihn loswerden will. Aber Gareth Bale hat überhaupt kein Interesse, bei dem Gehalt, was er verdient in Madrid, diese Einbußen hinzunehmen. Und da sind wir bei demselben Problem.
Dort redete übrigens auch von dem Gehalt. Es geht um das Gehalt, es geht nicht um die Ablöse.
Ja, aber ist nicht genau das Problem. Dortmund kann nicht in dieser Liga Gehälter zahlen. Deshalb müssen sie, um sozusagen eins drunter weiterhin den Kader aufrecht zu erhalten, immer wieder Spieler verkaufen, um damit überhaupt Geld reinkommt. Ich glaube, es ist schlichtweg nicht möglich. Ich glaube, die Idee ist gut. Und die ähnliche Idee war von mir ja vor ein paar Wochen, erinnert ihr euch, da habe ich gesagt, eigentlich ist es ein No-Brainer, nach dieser Saison Philipp Kostic zu kaufen, der hat ja eine Ausstiegsklausel, glaube ich, und der Festbetrag ist um die 30 Millionen.
Ach doch, 30 kostet er jetzt dann doch.
30 schon, ja? Mit 28. Mhm. Und dann ist die Überlegung, passt das in das Gefüge?
Ja.
Und was will der verdienen? Weil der natürlich auch sagen kann, pass auf, ich kann auch zu Inter Mailand gehen, wenn ich möchte.
Ja.
So, und ich glaube, das ist die große Problematik, dass du Spieler mit Riesenpotenzial kaufen kannst, weil die noch nicht so viel Gehalt verdienen. Obwohl man auch sagen muss, klassisches Ruhrgebietsding, auch Bellingham spielt nicht für Nüsse, der verdient viel für einen 17-Jährigen, aber eben eher 5 Millionen als 20 Millionen.
Ja.
Und das ist das Problem. Und ich glaube, Dortmund, das haben wir letzte Woche schon besprochen, Dortmund kommt aus der Nummer nicht mehr raus, weil sie diesen Weg gewählt haben und der ist Fluch und Segen zugleich.
Mhm. Ja. Mhm.
Und ich möchte eine Sache sagen, bevor wir uns da ein bisschen verrennen. Wir haben letzte Woche schon viel über Dortmund gesprochen, aber wir sind in einer Woche, wo die Bayern zwischen Chelsea und Barcelona stehen. Und vielleicht müssen wir in diesem Podcast eher über die Bayern reden, über Union und über Juve und Real, als über Dortmund, so gerne ich das tun würde. Aber ich glaube, es ist nicht das Thema der Woche.
Oh ja, super.
Das ist wirklich.
Ja, dann machen wir das jetzt halt. Das ist ja
also ich.
Nee, ja, ist jetzt richtig blöd.
Ja, ich finde, also wir haben ja auch in unserer Telegram-Gruppe, ja, unter der Quaison-Verschwörung haben wir ja auch, hat Micky ja auch geschickt, was ihn umtreibt. Und ich finde,
das wollen wir doch hier nicht besprechen. Das gehört hier nicht her.
Das waren Dinge, die aber wirklich gut in so einer Telegram-Gruppe gepasst haben.
Ja, aber komm, ich sag mal, Cristiano Ronaldo ausgeschieden.
Ja.
Juventus Turin mit Cristiano Ronaldo ausgeschieden. Ja. Real Madrid ausgeschieden. Und Andrea Pirlo, unser Spirit Animal.
Ja.
Ist jetzt Trainer bei Juventus Turin. Das sind doch die großen Themen.
Total. Ja, Pirlo ist, das wird spannend. Ich meine, Pirlo wird jetzt Trainer von Turin und kommt in eine Phase, in der bereits 8 Meistertitel am Stück stehen. Da würde ich erstmal generell, wäre ich mir gar nicht so sicher, ob ich da in diesem Moment ein Traineramt übernehmen wollen würde, weil das Normale ist ja der Meistertitel. Wenn du ihn nicht holst, bist du schon mal der Idiot. Pirlo ist ja nun eine legendäre, fast schon sagenumwitterte Figur, der man im Grunde genommen nur ankreiden kann, dass er einmal selber dieses No Pirlo, No Party Shirt getragen hat, wo ich denke, wenn ich jetzt rüberkommen will wie Icke Hüftgold, dann trage ich einfach meine eigenen Shirts. Aber ansonsten, das wird interessant sein zu beobachten, ob ein großartiger Spieler, auch ein großartiger Trainer, ob er der Zidane von Turin wird. Das wird
Ich persönlich hätte es ja lieber gesehen, wenn Lucien Favre Trainer von Juventus Turin geworden wäre.
Aber ich sage, ich habe 2 gute Quellen in Dortmund, die haben gesagt, Favre wird Trainer bei Juventus Turin. Es stimmte dann leider nicht. Pirlo aber sensationeller Werdegang am 30.07. oder 31.07. vorgestellt als neuer U23-Trainer von Juventus Turin, 8 Tage später Cheftrainer.
Ja, so schnell geht das manchmal, ne?
Ja. So, wenn der eine Siegesserie hingelegt hat, einfach 4 Spiele hintereinander gewonnen.
Ja, absolut.
Aber mir fällt ja bei
der. Er ist ja der Sebastian Hoeneß Italiens quasi, ne? So.
Ja. Micky, machst du das eigentlich absichtlich, dass du immer so Triggerwörter einflechtest?
Ja.
Weil wir waren jetzt eigentlich auf Champions League Kurs und was machst du? Du bremst kurz vorher ab, sagst Icke Hüftgold. Nur, damit wir über Werner Hansch reden können.
Nein, das machen wir später wirklich nur als Randnotiz.
Ja. Ja, es ist betrüblich. Nee, aber sagt mal, für mich ist wirklich, das ist das Thema der Woche, die Bayern in der Form ihres Lebens, mit Lewandowski in der Form seines Lebens, treffen auf Messi, der den Verfall verwaltet in Barcelona. Wie seht ihr das Freitag?
Verfall ja im wahrsten Sinne des Wortes, weil er im Fallen sogar auch jetzt Tore schießen kann. Ne?
Ja, war das krass, ey. Das ist einfach Mr. Unstoppable. Und die Frage ist, habt ihr am Wochenende es euch leisten können, Chelsea Bayern zu schauen? Oder wie Erik Meier gesagt hat, da haben die Männer gegen die Jungs gespielt.
Nee, ich hab's nicht geschafft, weil ich war ja in Sachsen-Anhalt und habe ein Paar getraut. Während ihr hier euch den ganzen profanen Dingen hingebt, traue ich einfach Menschen jetzt. Du siehst, der Größenwahn hat endgültig von mir Besitz ergriffen. Ich fahre jetzt einfach in irgendwelche ostdeutschen Dörfer und traue dort wahllos irgendwelche Menschen. Ja so ist das. So mache ich das. Das ist mein Ding. So. Also,
hast mit Laschet zusammen gemacht. Ne? Du bist mit Laschet
der
durch
ist
den
auch
Osten
in Sachsen-Anhalt. Ja. Ne? Der war doch vorher in meiner Heimatstadt Kassel-Brauxel. Ja. Da ist ja dieses ominöse Blauhemden-Foto entstanden an diesen städtischen irgendwo im Wald.
Ja.
An diesen Cocktail-städtischen irgendwo in der Pampa. Und dann, genau, also Armin Laschet und ich nehmen denselben Weg von Kassel-Brauxel nach Sachsen-Anhalt. Mal gucken, wo Laschet der Weg als nächstes hinführt. Wo Laschet ist, da bin auch ich.
Man sollte übrigens das Politikern mal sagen, dass man sich nicht an Cocktailtischen fotografieren lässt, weil es immer bescheuert aussieht.
Sieht total bescheuert aus. Und wenn du dann noch so 15 Klone da neben dir stehen hast, sieht es auch irgendwie seltsam aus.
Und dann hat noch einer den Daumen hoch.
Ja.
Oder einen überdimensional großen Scheck in der Hand.
Ja.
Das sind die beiden Varianten.
Aber so, also zu den Bayern.
Remember Space Cowboys, so geht's ihnen heute.
Ja.
So, wir schwiffen ab.
Ja.
Ja, aber ich merke heute, es gibt ja so Sendungen, eigentlich muss man über die Bayern reden. Ich merke aber, ihr habt nicht so richtig Bock.
Doch,
ich mach's auch nur aus so einem professionellen Impetus, weil ich denke, dann sagen die Hörer wieder am Ende, ich könnt doch nicht zwischen Chelsea und Barcelona nicht über die Bayern reden. Aber ja, was gibt es über die Bayern zu sagen, was wir nicht schon vorher
haben? Aber vielleicht liegt's auch einfach daran, also ich weiß nicht, wie es euch geht. In meinem Fall, mein Biorhythmus hat sich noch gar nicht wieder auf Fußball eingestellt.
Das ist tatsächlich bei mir auch so. Ich saß zu Hause, machte irgendetwas, vermutlich nestelte ich an mir rum oder erkundete mit einem Klappspiegel mein Unterleib. Auf jeden Fall kamen irgendwelche Push-Mitteilungen rein, Champions League, Juve raus, Real, und dann habe ich erstmal, ach jo, ist ja Champions League, komplett vergessen.
Ja.
Der FC Bayern, also was für den FC Bayern gut ist, ist, dass es nur noch ganz wenige Spiele sind bis zum Finale oder zum Titel. Was schlecht für einen Bayern-Spieler ist, ist, dass dieser Weg so kurz ist, denn Robert Lewandowski ist auf dem besten Wege, den Torrekord von Ronaldo zu knacken, hat aber bis zum Finale nur noch weniger Spieler als Ronaldo damals.
Ja.
So, weil natürlich es gibt ja kein Hin- und Rückspiel mehr, das ist ein bisschen blöd.
Gemein.
Das war ja die erste Reaktion im Internet so. Lewandowski auf dem besten Wege, vielleicht diesmal den Ballon d'Or zu gewinnen, wird abgesagt.
Ja.
Lewandowski schießt 13 Tore in den ersten 8 Spielen der Champions League-Saison auf dem Weg, den Ronaldo-Rekord zu knacken. Gibt leider kein Hin- und Rückspiel im Viertelfinale und Halbfinale. So, was hat der internationale Fußball gegen Robert Lewandowski?
Es ist die Lewandowski-Verschwörung.
So.
Das ist nämlich der Punkt. Nee, ansonsten ist es natürlich total beeindruckend, wie die Bayern auftreten. Also
absolut.
4-1 mal eben so gefühlt auch aus dem Stand.
Ja.
Also ist es ja nicht, aber irgendwie.
Nein, es ist absolut souverän. Es ist eine absolut souveräne Mannschaftsleistung, nach wie vor auch mit schönem Fußball. Das Einzige, was gegen den Titel des FC Bayern in der Champions League spricht, ist, dass wir sagen, dass sie das wahrscheinlich schaffen werden.
Meinst du?
Und das seit Wochen schon. Das macht es noch viel schlimmer.
Möglicherweise wird das Halbfinale die erste echte Herausforderung gegen Manchester City. Ich habe so das Gefühl.
Das impliziert, dass du wirklich auch auf der Seite bist, wo du sagst, ein Messi in der jetzigen Form mit Barcelona in der jetzigen Form reicht nicht, um die Bayern zu stoppen.
Naja, in diesem Fall ist es ja so, man hat ja früher in der Champions League immer gesagt, also die kannst du an einem Tag schlagen, aber nicht an zweien. Und dadurch, dass es jetzt kein Rückspiel gibt, ist es so ein bisschen eher eine Lotterie, als es mit Hin- und Rückspiel wäre. Aber so im Grundsatz, also wenn wir uns jetzt sozusagen die Papierverfassung anschauen und der ganze Verfall, der dahinter steht, würde ich sagen, es gibt gar keinen Grund, warum der FC Bayern nicht sehr klar gegen Barcelona gewinnen sollte, weil ein Messi reicht dann am Ende des Tages nicht aus.
Werden wir sehen. Nein, aber ja klar.
Der Zwerg, wie ihn Ibrahimovic mal genannt hat, haut dir halt an so einem Tag auch mal zwei Freistöße rein und dann ist das Ding vorbei. Und oder kannst du dreimal die bessere Mannschaft gewesen sein. Es nützt da nichts, weil es eben nicht dieses Rückspiel gibt. Das ist übrigens auch, warum Real Madrid froh sein darf, dass sie rausgeflogen sind bei Hin- und Rückspiel noch, weil nur ein Hinspiel ist nichts für Real Madrid.
Mhm. In jedem Fall wäre das der nächste Satz gewesen, dass ich gesagt hätte, du kannst es halt nicht kontrollieren. Es kann ja auch sein, dass irgendjemand in der Abwehr beim FC Bayern patzt, einen Ball verliert oder was auch immer. Es ist halt eben dadurch, dass es nur ein Spiel gibt, halt wahnsinnig eng.
Wie geht's Boateng gerade? Wie ist er so körperlich drauf? War der nicht verletzt zwischenzeitlich?
Ja.
Ja, ne?
Also, es soll ihm, ich glaube, er schafft es nicht ins Viertelfinale.
Okay.
Aber es ist keine längerwährende Verletzung, so wie ich gehört habe.
Okay.
Ja. So oder so gute Besserung.
Ja. Wie gesagt, auf dem Niveau mit einem Spiel kannst du eh nicht seriös voraussagen. Was willst du da sagen? Also,
wir ja sonst immer sehr seriös voraussagen können.
Ja, aber es ist halt, also, was willst du sagen? Also, als Mannschaft ist, finde ich, ist der FC Bayern dem FC Barcelona zum Beispiel natürlich überlegen. Nur, was ihr richtig sagt, wenn da so ein Messi auch im betagten Alter von 33 da einfach mal so Messi doing Messi things, dann war es das vielleicht auch.
Ja.
Also auf der anderen Seite verfügt auch der FC Bayern über gute Einzelakteure, denen auch jederzeit ein Freistoßtor oder ähnliches zuzutrauen ist. Also das ist halt Champions League auf diesem Niveau, auf diesem Level, was willst du da sagen? So. Ich sehe die Bayern tatsächlich als Kollektiv vorne. Ich glaube, auch mentalitätsmäßig sind sie vorne, weil auch vieles nicht nur ein oder zwei Paar Schultern lastet, sondern die als Kollektiv einfach auch viel mehr Verantwortung noch abgeben. Da sehe ich sie wirklich weiter, aber am Ende, ja, Freistoß an der Strafraumkante und dann heißt es womöglich, vielen Dank, nächstes Jahr wieder versuchen.
Sehr spannend wird ja auch sein, die Frage, wie RB Leipzig den Weckern von Timo Werner gegen Atletico Madrid verkraftet und was sie sozusagen als Gegenmaßnahme da ergreifen.
Erstmal müssen wir abwarten, ob Atletico überhaupt auflaufen kann. Also es gibt jetzt zwei Corona-Fälle bei Atletico. Die werden aber wahrscheinlich
Aber es gab ja schon vorher zwei Coronas-Fälle bei Atletico.
Er lässt nichts liegen. das wird ja jetzt auch nochmal spannend zu sehen, wie geht man damit um? Werden die jetzt dann einfach gesondert in Quarantäne gepackt? Geht das so? Das ist ja auch immer eine Frage der jeweiligen zuständigen Behörden, wo ich natürlich im Rahmen der Champions League überhaupt gar keine Ahnung habe, wer das jetzt regelt. Ist es dann das Gesundheitsamt von Madrid, Unterordnung Tiergarten? Ich weiß es nicht.
Die keine Ahnung. Ja. Also grundsätzlich würde ich jetzt sagen, das wird schon so rumgedreht und so krumm irgendwie so aufgenommen, dass am Ende natürlich Atletico Madrid spielen
da
wird.
Da kann man sich bei der UEFA und bei der FIFA generell, glaube ich, immer grundsätzlich ziemlich sicher sein, dass das irgendwie schon gedreht werden wird, dass man das doch machen kann.
Ja.
Das glaube ich auch. Ja.
Ich sag mal so, wenn Dynamo Dresden spielen durfte, dann wird doch Atletico Madrid schon lange spielen können, oder?
Dynamo Dresden, ja, stimmt schon. Naja.
Die malen in Dresden gerade ein Transparent für dich, ne? Verlasse diese Stadt.
Genau. Du hast eine halbe Stunde Zeit, diesen Podcast zu verlassen.
Ja, okay, aber auch zurück. Ja, aber ansonsten, so richtig kickt mich das noch nicht, was auch, glaube ich, daran liegt, also die Champions League generell, die ja jetzt so ein bisschen das Ersatzturnier für diese Europameisterschaft ist. Also wir sehen jetzt, glaube ich, in den nächsten 10 Tagen fast an jedem Tag irgendwie ein Europapokalspiel.
Mhm.
Aber Juve und Ronaldo raus, immer schlecht. Real Madrid raus. Deshalb übrigens, weil sie, wenn Sergio Ramos fehlt, nie ein K.O.-Spiel gewinnen können. So, das war ja auch dieses Mal wieder der Fall. Ist ein bisschen schade, mir fehlen sozusagen, es ist so ein bisschen wie ein James-Bond-Film ohne Bösewicht jetzt. Also mir fehlen so die zwei Main-Villains. Was machst du da noch? Also richtig habe ich es jetzt, außer man folgt jetzt halt den Bayern und sagt, mal sehen, was da passiert. Interessant wird's dann nur, wenn RB das Viertelfinale gewinnt und plötzlich durch eben diese 1x90 Minuten alles möglich ist. Weil das wäre natürlich die Geschichte, wenn am Ende RB Leipzig im Champions-League-Finale steht. Das wäre so eine Überraschung, wo ich sage,
Lyon. Leipzig gegen Lyon.
Ja, warum denn nicht? Das ist wie La Coruña gegen Monaco. Oder was es sonst so alles
stimmt,
gab
als Überraschung. Das waren andere Zeiten. Ja, ja.
Ich glaube, Porto gegen, war nicht 2004 Porto gegen Monaco?
Ich glaube, ja. Ja.
Ja, ja, sowas. Also, ey, es ist alles möglich, aber so richtig, ich weiß nicht, wie es euch geht, also richtig elektrisiert von der Champions League bin ich jetzt nicht.
Nee, das ist auch einfach nie möglich. Dazu fehlt dann auch der Vorlauf, der entsprechende. Man muss ja irgendwie auch so ein bisschen, man muss ja auch emotional in so ein Turnier hineinkommen und momentan fühlt es sich halt einfach noch nicht so entsprechend an. Andererseits, lass jetzt noch mal ein paar Tage schön sein. Man sitzt irgendwo in so einem Biergarten oder in einer Gartenhütte oder rund um die Gartenhütte. Dann hat man auch richtig Bock auf Bier und dann läuft so ein Spiel und irgendwann, aber so, ja, es fehlt so ein bisschen so der ultimative Kick, das stimmt schon.
Kleines Zahlenspiel noch. Lewandowski war jetzt an allen 7 Treffern beteiligt gegen Chelsea. Was bedeutet, er hat jetzt auch die Vorlagen für sich entdeckt, die Assists auch als einen Wert. Gleichzeitig Ronaldo hat, seit er bei Juventus Turin war, alle 7 Tore von Juventus in der K.O.-Phase geschossen. Okay. Und sie sind jetzt wieder raus. Da siehst du, es braucht dann diesen einen Einzelspieler, aber ohne die Mannschaft drumherum bringt's dann doch nicht. Und das ist, glaube ich, das spricht wiederum für die Bayern, dass man sagt, da ist Lewandowski, der schießt alles kurz und klein, aber drumherum ist echt eine gut funktionierende Mannschaft, die auch in die Bresche springt, wenn er mal nicht performt.
So ist's. Ja.
Das heißt also, wenn Lewandowski zu jedem Vorgang eine passende Vorlage hat, dann ist er so, quasi sowas wie der Hans-Jochen Vogel des FC Bayern.
Ja, und du wolltest jetzt von mir einfach nur so eine billige.
nein, will ich nicht. Nein, auf keinen Fall. Nicht.
Auf keinen
Fall. Ja, also man wird sehen. Ich merke schon irgendwie, das ist interessant, ehrlicherweise, dass eigentlich haben wir ja wirklich Kracherspiele vor der Nase.
Ja, total.
Und niemand von uns ist irgendwie so wirklich gekickt und sagt, geil, irgendwie Mittwoch, Donnerstag, nee. Freitag, Samstag, Champions League, jeden Abend, 21 Uhr.
Das stimmt.
So.
Da habe ich auch irgendwie echt andere Sorgen gerade. Also Sorgen gar nicht, sondern so meine Sorge ist, wie komme ich jetzt ins Wasser? Kriege ich noch eine Klimaanlage irgendwo, solche Sachen.
Ne? Wir haben heute Abend das erste Großfeldspiel mit der Autorennationalmannschaft.
Ja.
Das ist meine Sorge. Ich weiß überhaupt nicht, wie ich länger als 10 Minuten durchhalten soll.
Ich wünschte, ich könnte schon. Ich muss den Knöchel noch eine Woche, muss ich eh noch schon. Da kann ich endlich wieder los.
Aber es ist doch, ey, guck mal, es ist durch zwei Sachen, seien wir doch mal ganz ehrlich, es ist durch zwei Sachen einfach getrübt. A, es macht dann doch keinen Spaß, diese Geisterspiele sich anzugucken. So richtig springt der Funke nicht über. Mhm. Und dann hast du halt doch wieder wahrscheinlich eine Mannschaft, die mitspielt mit Manchester City. Das hat nun mal ein Geschmäckle. Nach dem Kass-Urteil, also so, worüber soll man sich da freuen? Natürlich, in dem Moment, wo Barcelona dann wirklich gegen die Bayern spielt am Freitag, werde ich auch versuchen, vorm Fernseher zu sitzen und ich freue mich auch auf das Spiel, aber es ist so viel drumherum wie noch nie, wo man sagt, das trübt das ganze Erlebnis einfach und es ist auch mal okay, dass man sagt, ey, ich bin jetzt hier nicht irgendwie der Klatsch-Kasper und mach mit, sondern sag, okay, ich guck mir das erstmal an und vielleicht kommt das später jetzt über die nächsten Tage, dass ich merke, ach, das ist ja wirklich ein Turnier, aber jetzt ist es vollkommen abstrakt.
Ja, so ist's.
Ich wollte eigentlich in diese Sendung gehen und wollte mit dem Satz beginnen, ich bin kurz davor, wenn es wieder möglich sein sollte, irgendwann in Köpenick ins Stadion zu gehen, mir eine Dauerkarte zu holen, weil ich einfach finde, die basteln sich gerade ein grandioses Team für den nächsten Klassenerhalt zusammen, wo ich richtig Bock habe, mir anzugucken, was daraus wird.
Ja.
Union Berlin letzte Woche auf dem Transfermarkt zugeschlagen, wie keine andere Mannschaft, wie kein anderer Verein in den letzten Wochen. Und die bauen sich wirklich so eine Crazy Gang 2.0.
Haha, schön, ja. Ja.
Also das ist, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, also das kann auch alles komplett nach hinten losgehen.
Sie machen es im Windhorst-Schatten der Hertha, bauen sie sich das interessantere Team.
Ja, ich weiß nicht, also natürlich von den Namen her und von den Werten baut Hertha sich auch gerade ein sehr, sehr interessantes Team, aber so von den Typen her, wo man sagt, worum geht's denn? Man ist 12. geworden, worum geht es jetzt? Will man Europa angreifen? Eher nicht. Will man das schwierige zweite Jahr? Frag mal nach in Paderborn und in Darmstadt und so. Mhm. Schwierig das ist, nach so einer guten Saison als Aufsteiger, das irgendwie zu reproduzieren. Und dann muss eben etwas passieren. So, und was machen sie? Sie holen Cedric Teuchert, sie holen Robin Knoche, dann holen sie noch Lute, den ich für einen herausragenden Torwart halte. Wenn man aber, glaube ich, bedenkt, dass Ginkiewicz ja nach Augsburg gewechselt ist, ist es ja auch nur ein Torwarttausch. Da müsstet ihr mich berichtigen, aber ich glaube, so war's. Und dann kommt, nachdem wir letzte Woche im Podcast gesagt haben, Max Kruse, eventuell kommt er ja sogar nach Berlin. Und ich dachte natürlich Hertha, kommt auch noch Max Kruse zu Union. Und plötzlich haben die, wenn man Gentner und Subotic und zwei, drei andere noch dazu nimmt, echt eine Truppe, wo man sagt, ist das nicht das, was immer alle fordern? Typen, interessant, kratzen,
Felix
beißen,
Groß Abstiegskampf auch noch dabei, wirklich annehmen. Eine super
ist
Truppe.
Ist Felix Groß noch bei Union? Weil ich hatte gedacht, er wäre irgendwie.
Nein, es ist noch nicht klar. Es ist noch nicht klar, ob er den Vertrag verlängert oder ob er.
Stimmt,
geht.
Da war irgendwas, ne?
Ja. Und er war ja auch, sagen wir mal, er war in der letzten Saison ja oder in den letzten Wochen auch eher Podcaster als Fußballprofi, weil er bei Union ja nicht mehr so eine wichtige Rolle gespielt hat. Aber es ist doch trotzdem so, wenn Max Kruse funktionieren sollte, wenn Cedric Teuchert das einlöst, was er eigentlich als Versprechen ist seit 1-2 Jahren, dann hat Union einfach jetzt schon sehr viel richtig gemacht und haben sehr früh, so sagt man ja immer, also Susi Zorc sagt das immer, sehr früh die Hausaufgaben gemacht. So, und das fand ich jetzt mal als Westberliner aus Hertha-Sicht total spannend, weil auch das Team einfach ein paar gute Charaktere hat und ein paar interessante Geschichten. Und darum geht's ja im modernen Fußball auch.
Na, allein Subotic und Kruse in einer Mannschaft zu erleben, finde ich schon mal irgendwie geil, ne? Relativ
oder?
Geil.
Ja, ja, also finde ich auch super. Gute Truppe, gute Leute, gute Fußballer. Das ist spannend. Da hat man irgendwie Bock drauf. Das ist echt eine schöne Truppe.
Interessant ist natürlich irgendwie so in deutschen Medien, was einem dann wieder hinterhergeworfen wird, wenn man wechselt, also wie in diesem Fall Max Kruse, weil es ist natürlich nicht nur über die sportliche Bereicherung bei Union Berlin gesprochen worden, sondern es ist natürlich auch der schnöselige Ruf, das etwas orthodoxe Lebensmodell, der fragliche Charakter.
Du meinst das unorthodoxe Lebensmodell? Oder das für einen Bundesliga-Profi orthodoxe Lebensmodell?
Das unorthodoxe Lebensmodell?
Okay. Ja.
Entschuldigung, aber vielen Dank für die erneute Korrektur meines.
Mike, ich helfe, wo ich nur kann. Du meinst dann so Geschichten wie die Taxifahrt. Die teuerste Taxifahrt aller Zeiten.
Wie die Berliner Zeitung schreibt, ein nicht immer solider Lebenswandel ist.
Nochmal, der Mann trinkt keinen Alkohol. Der pokert gern und aber vor allen Dingen auch erfolgreich. Das alleine ist doch nun überhaupt kein Grund, da irgendwie das Gesicht zu verziehen, weil da jemand irgendwo hinwechselt. Also sportlich gesehen ist er ja nun wirklich über jeden Zweifel erhaben. Frag nach bei Bremen, die seinen Abgang nun nicht wirklich erfolgreich kompensieren konnten. Und dieses Naserümpfen ist wirklich sowas von, da muss ich jetzt mal diesen Begriff, das ist wirklich sowas von sagenhaft deutsch, wenn da einer wirklich ein auffälliges Auto fährt, ein teures Hobby hat.
Und wechselnde Lebensgefährtinnen.
Ja, das würde ich als Fußballprofi, gehört sich das auch so.
Das hieß übrigens bei der Stasi HWG-Person. Häufig wechselnde Geschlechtspartner.
Ach so.
Aber ey, man muss auch sagen, der Unterschied, es ist so, wir führen diese Diskussion auf so vielen Ebenen. Und das finde ich sehr spannend, weil Max Kruse lässt halt seinen Poker gewinnen oder einen Koffer im Taxi liegen. Ja, und wechselt am Ende in die Türkei und jetzt zur Union Berlin. Andere tragen jeden Tag 25.000 Euro zum Wettanbieter und wechseln zu Pommy Big Brother.
Das ist leider wirklich tragisch, ne?
Ja, also das ist ja, aber es ist so unterschiedlich in der Bewertung, weil Kruse nun wirklich auch kein, also fußballerisch ja, als Typ, er ist jetzt nicht mein Nummer 1 Sympathieträger. Also, und ich finde aber auch dann wiederum, wenn, wir haben ja gerade sehr viele Interviews von Profis gelesen, die sagen, wir haben jetzt aufgehört und warum und was, wie der Fußball sich verändert hat. Und Kruse sagt halt im Interview, natürlich bin ich fürs Geld in die Türkei gegangen. Warum denn sonst?
Ja.
Ich gehe ja nicht hin, weil die Liga besser ist als in Deutschland, sondern ich sage, okay, ich bin irgendwie Anfang 30 oder 32 in dem Fall. Ich habe noch so und so viele gute Jahre, wenn die mir einen Millionenvertrag bieten, den ich in Bremen nicht bekomme, dann gehe ich dahin und kassiere man ja ab. Jetzt ist er ja wieder da. Und wiederum so kann man eben sagen, bei Witzel haben ja auch alle applaudiert, als das geschafft hat, aus der Diaspora Russland, dann China zum BVB zu kommen. Jetzt kommt einer aus der Türkei, ähnliches Modell, zurück und geht ja eben nicht zu Hertha BSC, wo die großen Millionen gerade zu verdienen sind, sondern er geht zur Union und sagt, das ist weniger Geld, aber ich habe wieder Bock auf Fußball. Und so verändern sich ja auch Narrative. Übrigens ein Wort, was wir lange nicht mehr benutzt haben.
Ja, aber das Momentum für das Narrativ war jetzt genau das Richtige.
Ja, oder?
Ja.
Nein, also es kann aber auch, wie gesagt, nochmal, Max Kruse hat in der zweitklassigen Türkei gespielt ein Jahr, hat in letzter Zeit nicht mehr, glaube ich, viel trainiert und gespielt. Das kann halt sportlich auch komplett nach hinten losgehen.
Ja.
Kann auch sein, dass der in 3-4 Monaten überhaupt kein Faktor ist, auf der Bank sitzt und die ärgern sich, dass sie Yunus Malí nicht gehalten haben.
Oh ja, ja.
Ja, nee, also den hatten sie ja aus, ja, können sie ja nicht, aber der ist eben auch einer der von Wolfsburg, der bei Wolfsburg als großer Spieler für die Zukunft gefeiert wurde, der jetzt ausgeliehen war bei Union, auch keine Rolle gespielt hat, aber du siehst, es ist total, du kannst es nicht voraussagen. Ich dachte zur Halbserie auch, Yunus Malí ist einer meiner absoluten Lieblingsspieler in den letzten Jahren gewesen, der, jetzt hat Union den, Wahnsinn, der wird ja groß aufziehen, nix ist.
Ja.
Du kannst es nicht wissen.
Aber im Grunde genommen, also es sind schon alles Mentalitätsspieler, ne? Hat man so ein bisschen das Gefühl. Also jetzt im Falle von Kruse, im Falle von Neven Subotic, auch
Gentner.
Auch Gentner, genau.
Ja.
Das ist schon ein interessanter, sagen wir mal so, es ist ein interessanter Weg, den Union Berlin da geht im zweiten Jahr der Bundesliga. Wie gesagt, kein einfaches Jahr. Wir erinnern nochmal an Fortuna Düsseldorf, die das ja schon im ersten Jahr Bundesliga identifiziert haben als schweres zweites Jahr und da eigentlich Dinge verändern wollten, die sie nicht verändern durften, weil der öffentliche Druck zu groß wurde und am Ende endete halt eben dann alles im zweiten Jahr im Abstieg. Jetzt setzt Union eben auf sehr, sehr viel Mentalität. Ich finde das sehr spannend. Und natürlich ist es so, das ist schon eine Charaktergang da. Also und
ja.
darauf habe ich Lust. Also
ja.
das ist etwas, was mir Spaß macht. Menschen mit unterschiedlichen Charakteren in einer Mannschaft zu sehen, die halt eben auch spannend sind und nicht nur weichgespülte.
Jetzt klingst du aber jetzt. Das sind Typen, der weichgespielte Typen da, die Seifenblasenfußballer, das sind richtige Männer, Union, diese Truppe, die erinnert mich an uns, den Weltmeister von den 94, der Andi Breme, der Effe, der Thomas Berthold, der wird ja von den Medien, von den schlauen Typen da kaputt geredet, der Thomas Berthold, der sagt's wie es ist, so war er früher schon, ja,
der Berthold. Mit dem Satz bin ich schon auf Mario Basler Niveau. Mit dem Satz gerade.
Ja, also ja. Wenn ich schon weichgespült höre.
Und mit dem Kleidungsstil.
Männerfußball.
Aber es ist eine Mannschaft, die gefühlt nur aus Ellenbogen besteht für die kommende Saison. Und es ist aber auch neben dem SC Freiburg der deutscheste Weg, wenn man auf den Pass guckt. Also du hast jetzt nur Profis, die schon Bundesliga erfahren sind, die einen deutschen Pass haben. Damit ist auch Amtssprache Deutsch in der Kabine. Und das ist ja bei, wir haben ja da, erinnert
endlich
euch, letzte
wieder.
Saison.
Endlich mehr, wieder Deutsche.
Nein, aber es geht ja darum.
Typen, Deutsche. Deutsche Typen.
So. Wir haben über den SC Freiburg gesprochen, haben gesagt, guckt mal auf die Aufstellung. Da sind alles irgendwie Jungs aus der Region oder man holt Nils Petersen noch dazu. Und das ist ja in Zeiten, ich meine, erinnert euch an Energie Cottbus. Ja, die haben den Klassenerhalt geschafft, mehrere Male, indem sie komplett nur mit Ausländern gespielt haben. Jetzt Union hat einfach auf dem Papier letzte Woche klar gesagt, pass auf, deutsche Profis mit Bundesliga-Erfahrung, das ist jetzt sozusagen sind unsere Zielobjekte. Und das ist ja auch ein klarer Weg.
Würde mal behaupten, dass sich das keiner überlegt hat. Ich glaube nicht, dass irgendjemand irgendwo gesessen hat und gesagt hat, wir machen jetzt nur noch
Profis. Ich glaube auch nicht, dass bei Union oder bei den Fans da auch jetzt jemand wahnsinnig viel Wert drauf legt. Am Ende geht es, aber ich weiß natürlich, worauf Lukas hinaus will. Es geht um Identität und die Möglichkeit der Identifikation. So, ich glaube, da geht es jetzt weniger darum, dass das jetzt Bio-Deutsche sein müssen, sondern dass man halt einfach ein Gefühl dafür hat und sagt, okay, sind das Menschen, die sich mit dem Lebensgefühl hier in Berlin rund um Köpenick identifizieren können und das in irgendeiner Art und Weise widerspiegeln.
Es hängt natürlich auch mit Uca und Anderson und so weiter, hängt es natürlich auch ein bisschen, ne?
Ja, aber es geht doch darum, wer jetzt gekommen ist und es ist doch einfach nur eine Koinzidenz zu sagen, pass auf, das sind die Spieler, die gerade geholt wurden. Die haben ja alle was gemeinsam. Das ist eine Beobachtung, das ist ja keine Wertung.
Das Einzige, was ich ja nur sagen wollte, ist, dass ich nicht glaube, dass irgendjemand gesagt hat, wir gucken jetzt mal irgendwie, wer welchen Pass hat und so weiter und so fort, sondern dass man gesagt hat, wir gucken jetzt mal, wer zu uns passt.
Oder meinst du, Boris Palmer kontrolliert
da? Aber du kannst doch im Verein können die doch zusammensitzen und sagen, pass auf, die Idee ist für die neue Saison, wir setzen jetzt erstmal auf deutschsprachige Profis, die Bundesliga erfahren sind. Das kannst du da eine Suchmaske eingeben und Spieler dann damit holen. Das ist doch nichts Verwerfliches. Ja. Es kann doch sein, dass das der Weg ist und man sagt, das soll der Kern der Mannschaft sein. So,
ja,
das, kann man beim SC Freiburg ist genau das passiert, aus welchem Grund auch immer. Aber ich wollte nur darauf hinweisen, dass das trotzdem der deutscheste Weg seit dem SC Freiburg ist.
Das stimmt. Das kann man so auf jeden Fall zusammenfassen.
Ja, absolut.
Und was wir hier erleben in Berlin, das ist Gentrification. Es ist der Strukturwandel in Berlin. So wird aus Köpenick Ellenbogenhausen. Meine Damen und Herren, so. Ja, ganz schön langer Aufschlag.
Ja. Hat auch sehr
bei der Gelegenheit, wo ich gerade bei MML bin, kann mir jemand 5 Euro leihen. Das ist wirklich, ich finde das so bitter, ey. Da habe ich schon gesagt, dass das wirklich dieser arme Mann mit seinen 81 Jahren, der feiert seinen 82. Geburtstag im Big Brother Container und kriegt da irgendwie links und rechts irgendwelche Genitalien um die Ohren gehauen. Das finde ich wirklich, das hat mich wirklich traurig gemacht. Ich habe das gesehen und ihr wisst ja, ich betreue den Dschungel und da hast du auch schon mal die ein oder andere Figur, wo du denkst, das hätte so nicht laufen müssen, dass du jetzt hier sitzt. Aber Werner
Hansch... Zum Beispiel Micky Beisenherz. Ja,
auch dem ging es da immer ganz gut. Aber das hat mich wirklich außergewöhnlich betrübt, dass dieser Mann, sagen wir mal so, im letzten Achtel seines Lebens plötzlich da sitzt und sich mit diesem unfassbaren Dünnpfiff und dieser wirklich... Selbst für einen Mann, der über Jahrzehnte hinweg Profifußball und Profifußballer begleitet hat, außerordentlichen Dünnpfiff miterleben muss, das finde ich echt sehr, sehr tragisch.
Ja, vor allen Dingen, wenn er dann da im Beichtstuhl aus der Hölle sitzt oder an der Schulter von Ike Hüftgold und dann, das sind so zwei Dinge. Also A, konnte ich nicht ertragen, ich habe mir das angeguckt, habe gedacht, was ist das für eine Shitshow jetzt? Und dann, was ich nicht wusste, dass Bosbach ihm auch Geld geliehen hat.
Ja, aber Bosbach hat sich ihm das Geld geliehen und dann hat er wohl schon wieder zurückgegeben, hat Bosbach ihn trotzdem irgendwie verpfiffen, hat er ihn dann öffentlich quasi angezeigt. Ja. Ich weiß, wusste ja, dass Bosbach überhaupt Zeit für sowas hat.
Bosbach hat aber auch
muss
die...
Ja aus
Bosbach
der Talkshow dann, heraus muss ja, er ja irgendwie sagen, die Anzeige...
Es kam dann auch zu einem Gerichtsverfahren, aber Bosbach hat einfach wütend kurz vorher die Verhandlungen dann verlassen, bevor es zu Ende gebracht wird. Ja. Nein, es ist wirklich eine Figur, die uns ja deinetwegen auch schon länger... begleitet und die uns aber alle, ich weiß, irgendwann war Werner Hansch sogar mal von irgendeiner FIFA-Ausgabe war er der Kommentator.
Ja, FIFA das ist so, 98.
Ja, genau, FIFA 98, Werner Hansch. Und das ist eine Stimme, das ist eine Figur, die hat uns begleitet. Jetzt ist der im hohen Alter bei Promi Big Brother gelandet. Also es ist wirklich, mir fehlen die Worte, ich fand es einfach nur traurig.
Genau, also fand ich auch einfach wirklich extrem betrüblich. Würde mir,
aber da ist
dann
ja
soll er Ding wenigstens jetzt gewinnen.
Aber da ist ja die Frage, also sagen wir mal, ganz ganz kurze Analyse. Jetzt ist er da hingegangen, weil er klar sagt, ich habe diese Spielschulden, ich bin spielsüchtig, das ist hier auch meine Beichte, die ich ablege. Ich sage das jetzt so, vor der Fernsehnation gebe ich das zu. Und ich habe natürlich auch eine gute Gage ausgehandelt, um einen Teil dieser Spielschulden, so habe ich das verstanden, zu tilgen. Das ist ja erstmal nichts Verwerfliches, wenn man überlegt, dass Jimmy Hartwig auch damals in den Dschungel gegangen ist, um Geld zurückzuzahlen, was er brauchte für
Eike
eine wichtige...
Eike Immel ist für eine Hüfte. Eike Immel ist für die neue Hüfte.
Ja, der ist Eike Hüftgold.
Eike Hüftgold.
Ja, aber nein, Hüft-OP, Eike Immel, Jimmy Hartwig musste medizinische Schulden zurückzahlen. Ja. Jetzt er ist für die Spielsucht da. Das ist halt nur das Problem, dass du ja damit eben, wenn du dann Promi Big Brother bist oder eben auch der Dschungel, du machst natürlich dann sozusagen mit dem Leiden der Menschen in dem Moment Quote. Aber andersherum ist das ja quasi auch eine klar abgesprochene Sache. Auch ein Werner Hansch mit 82 muss ja wissen, worauf er sich einlässt und
natürlich,
wie die Spielregeln da sind. Klar. Und man muss vielleicht auch sagen, mit dieser Beichte, so schlecht spielt er da gerade gar nicht mit. Er hat, glaube ich, gut verstanden, wie es funktioniert.
Ja, ja, er ist ja auch durchaus medienerfahren, das muss man ja auch dazu sagen. Übrigens, mit dem Leiden der Menschen Quote machen, das gilt aber auch für die Übertragung der letzten 17 Schalke-Spiele, ne? Also von daher, das ist...
Aber das ist, ja, da kann man schon mal den Cliffhanger einflechten. Nächste Woche sprechen wir dann über das Hövedes-Interview und den FC Schalke 04.
Ja, geil. Ich stelle mir übrigens gerade vor, Werner Hansch geht jetzt da raus, also er gewinnt das. Und dann ist er auch noch mit einer von diesen Getuten, der so, Leute, ihr glaubt nicht, was mir passiert ist. Ich und Svetlana Foxy, wir sind jetzt ein Paar. Und wir gehen gemeinsam zu Love Island. Ich hab die Buchse schon aus.
Ja. Ich finde es wirklich eigentlich sogar verwerflich, dass wir in einer Zeit, in der so viel Fußball passiert, jetzt glaube ich schon
Muss übrigens in 5 Minuten los.
Ja, ne? Genau. Und dann musst du nämlich wieder los. Ne? Ja. 10 Minuten lang wird über diese Assi-Sendung geredet, dass ihr euch diesen Scheiß überhaupt anguckt.
Ja, hallo, das ist mein berufliches, ich guck das für die anderen 12 Podcasts, genau, die ich mache.
Und nebenbei hast du auch noch getwittert.
Aber Werner Hansch hat gesagt, er will das Ding auch gewinnen. Also auf der einen Seite ist es traurig, auf der anderen Seite
ist es. Das hat Uli Hoeneß auch gesagt.
Ist nur ein anderer. Der dachte die ganze Zeit, er sei bei Promi Big Brother.
Aber ist eigentlich lustig, weil beide letzten Endes wegen Spielschulden in den Knast gegangen sind.
Gerne, I feel you. Ich weiß genau, was du jetzt durchmachst.
Übrigens, wo du gerade, war das Hoeneß oder war das hier, das ist auch ein Kollege. Hast du eigentlich mitbekommen, dass das, ich wusste gar nicht, warum ich dich am Freitagabend nie erreicht habe das letzte Jahr, weil nämlich jeden Abend ein Jahr lang Bang Boom Bang bei Tele5 gelaufen ist. Und jetzt kommt's, die haben jetzt abgerechnet, 7 Millionen Zuschauer. Ach. Ein Jahr lang, jeden Abend ab 22.15 Uhr, glaube ich, Bang Boom Bang.
Ja.
Und jetzt haben sie abgerechnet, fast 7 Millionen Zuschauer.
Ach krass.
Ja.
Sehr gut.
Jetzt wissen es nämlich alle.
Ja. Semmelrogge hat sich spontan ein U-Boot gekauft.
Ratte sagen, Kollege.
Ja, aber toll. Also Werner Hansch, glaube ich, so traurig wie das ist, am Ende muss ich dann vielleicht, zu der Erkenntnis bin ich gerade gekommen, das Mitleid in Grenzen halten, wenn er einfach das Game verstanden hat. Vielleicht ist es auch das. Und er kommt da als strahlender Dschungelkönig oder wie das heißt, da raus. Gucken wir mal. Also interessant auf jeden Fall, trotzdem aber, wie eben sich Figuren unserer Jugend dann auch verändern.
So, könnt ihr jetzt mit dem Scheiß aufhören, sonst reden wir über den FC St. Pauli oder sowas.
Nein, um Gottes Willen,
bitte. Ja, siehste. Ja. Siehste. Also bitte, dann lass uns weiter reden im Kanon der Großen. Thomas Berthold, wenn wir schon über Schwachsinn reden,
den nehmen wir noch mit, die letzten 5 Minuten.
Nee, wirklich? Was ist
doch Thomas Berthold? Ich fand das
natürlich, schon. Thomas Berthold, gutes Thema. Wir reden, da passiert so viel im Fußball und dann reden wir so lange über Werner Hansch, dann reden wir jetzt auch noch über Thomas Berthold.
Ja, Thomas Berthold, wie gesagt, ich war gar nicht so sehr überrascht. Ich hatte ehrlicherweise immer damit gerechnet, dass gleich auch noch Frank Rost auf die Bühne kommt. Der ist ja auch so ein Kandidat für sowas. Thomas Berthold ist mir in den letzten Jahren als Experte immer dadurch aufgefallen, dass er also wirklich teilweise den größten Blödsinn geredet hat und dabei immer ein derartiges Selbstbewusstsein ausgestrahlt hat, das wirklich
so bislang nur von Lukas Vogelsang kann.
Es ist richtig. Ja. Das fand ich schon.
Nie das Sprechen beibringen
können. Pittis Sprechperlen. Wir haben Mike Pittis Sprechperlen ab sofort gestrichen. Die Kreatur wendet sich gegen ihren Schöpfer. Das finde ich, das fand ich immer beeindruckend, dass er jetzt bei dieser Demo aufgetaucht ist. Und das muss ich sagen, das triggert mich bei Berthold auch besonders, weil er so eine unfassbare Selbstzufriedenheit ausstrahlt, was für ihn persönlich natürlich toll ist, weil so kommst du schön durchs Leben. Aber es reizt einen schon, weil man immer mal wieder sagen wir jetzt, halt endlich deine dumme Fresse. Das ist aber jetzt meine Privatmeinung. Aber die Positionen sind schon interessant. Also er erzählt da einerseits, seine Nachbarn hätten irgendwie sich über 4 Monate hinweg sich und die Kinder eingeschlossen, wo man sagt, dann vielleicht jetzt einfach mal Nachrichten gucken oder lesen. Da wird das nämlich gar nicht so empfohlen. So, das könnte man das wäre vielleicht der Vorteil, wenn man sich einfach mal informiert, dann kommt man ja eigentlich nicht darauf, sich mit Dosenravioli oder Dr. Görks Bio-Kokosnussprodukten irgendwo im Keller einzuschließen. Und wenn er sagt, irgendwie die Politiker haben sich vom Volk entfernt und es müsste eine neue Partei geben, die jetzt dem Volk dient, da muss ich dann auch fairerweise sagen, also es gibt auch kein Jahr, in dem so offensichtlich ist, dass der Bundesregierung offensichtlich doch was an der Bevölkerung liegt, wenn ein Land, eine der stärksten Wirtschaftsnationen der Welt, bereitwillig die eigene Wirtschaftsleistung komplett in die Tonne tritt, um auch dem letzten Opa irgendwie den Infektionsschutz zu ermöglichen. Das macht, das für mich macht das überhaupt gar keinen Sinn. Aber Bertolz zählt ja auch zu dieser Kategorie Ex-Fußballer, die sagen, ich bin immer zu ehrlich gewesen. Also das Querulantentum gab es ja immer schon.
So. Aber er gehört auch, und da zitiere ich nochmal diesen wunderbaren Text von Henning Susebach, wir waren Helden von 2010, er gehört eben auch zu dieser Kategorie 90er Weltmeister, die ein bisschen zu doof waren, um im Geschäft Fuß zu fassen.
Ja, ja.
Also es ist ja auch keiner von denen, die irgendwie wirklich was zu sagen haben.
Genau.
Dann darf man nicht vergessen, er war 2 Jahre bei den Bayern und saß auf der Tribüne und hat sein Geld abgesehen. Der bestbezahlte Golfspieler der Nation, hieß er damals.
In Sachen Isolation und Abstand halten, auch allein auf der Tribüne war er im Grunde genommen Early Adopter, könnte man sagen.
Er war auch Early Adopter, er ist der deutsche Gareth Bale.
Ja.
So, aber ich würde noch mal ganz kurz sagen, bei Thomas Berthold folgende Geschichte. Man muss Thomas Berthold ist der Thomas Bernhard für Leute, die nicht wissen, wer Thomas Bernhard ist. Und das hatte ich dann verworfen, aber du kennst also das schlimme Ungetüm Unterbewusstsein. Also, Thomas Berthold kommt ja auf die Bühne bei einer Veranstaltung, wo auch Florian Schröder auf der Bühne war.
Mhm.
So, und eine wirklich, wie ich fand, sehr, sehr interessanten und guten Auftritt
hingelegt,
wo es um Meinungsfreiheit geht. Wenn ich hier hinkomme und sage, Abstand und Maskenpflicht ist wichtig, dann ist das meine Meinung, dann habt ihr mich nicht von der Bühne zu buhen.
Genau.
So, jetzt kann man sagen, bei Thomas Berthold, er sagt 2, 3 Sätze, die ganz klar unter dieselbe Prämisse fallen, nämlich Meinungsfreiheit. Er kann ja sagen, er sieht das so.
Genau.
Dafür würde ich ihn noch gar nicht, da kann man ihn gar nicht angehen. Sagt, okay, Thomas Berthold sieht das genau anders als Florian Schröder.
Mhm.
Wir müssen aber, weil beide, sie bilden in diesem Moment, Florian Schröder, der Kabarettist, und Thomas Berthold, der Ex-Fußballer, bilden im Moment 2 Enden des Spektrums ab. Und beide muss der jeweils andere aushalten können. Deswegen ist das gar nicht mein Kritikpunkt. Es wird in dem Moment kritisch, wo er anfängt zu fabulieren, dass er 1988 Bruzellose hatte.
Ja.
Oder Bruzellose, oder was, wo ich am Anfang dachte, er wusste nicht, was Borreliose ist. Die Krankheit gibt es wirklich.
Bruzellose, ey.
Er hat Bruzellose gehabt. Und jetzt, das ist ja eine Infektionskrankheit.
Ich dachte, da wäre Sonnenbrand.
Und er hat nach 20,
ich habe schwere Bruzellose, ey. Ich war die ganze Tag in der Sonne.
Naja.
So, er sagt, er hat das gehabt, 1988, Infektionskrankheit. Und er hat das überwunden, weil er angstfrei war. Und
ja,
dann
Wahnsinn.
Sagt er hat 20 Jahre Erfahrung in der Mikrobiologie. In dem Moment ist es mindestens gefährlich.
Ja.
So, ja, es klar. Ist okay, dahin zu gehen und sagen, ich möchte, dass wir unser altes Leben zurückbekommen. Die Politiker, das bildet nicht mehr ab, wie ich mir dieses Land vorstelle. Das fällt alles unter Meinungsfreiheit. Wenn du aber anfängst, gefährlichen Schwachsinn zu erzählen,
genau. Ja.
Da wird es schwierig.
Genau. So.
Und das mit dem, es ist okay, dahin zu gehen, will ich auch mal zumindest in dem Punkt in Frage stellen, weil er hat dann ja auch ein Interview gegeben, dass er also weder ist er irgendwie ein Rechtsradikaler und so weiter und so fort.
Das glaube ich übrigens auch, das würde ich auch sagen.
Aber der Punkt ist ja der, wenn du aber weißt, dass du auf eine Veranstaltung gehst, die einfach von Rechtsradikalen unterwandert ist, dann gehst du einfach nicht auf diese Veranstaltung. Und zwar, dann sei einfach schlau genug, und wenn du eine andere Meinung hast, dann such dir ein anderes Forum, aber nicht das Forum, wo seit irgendwie 4, 5 oder 6 Wochen sehr, sehr groß berichtet wird, dass es echt üble Typen sind, die sich da zum Teil auf diesen Veranstaltungen sammeln, weil es natürlich so ist, dass man in diesen Zeiten, in diesem Land Ängste haben darf, auch eine andere Meinung haben darf, und ich würde sogar als Demokrat sagen, es muss auch Menschen geben, die andere Meinung haben, logischerweise, aber du suchst dir halt eben nicht das Forum auf, das einfach rechts
total
durchwandert ist, und da hört dann auch mein Verständnis ehrlicherweise auf.
Ich sehe das ein bisschen anders. Ich sage nochmal, Florian Schröder, der sagt, das ist meine Meinung und wir haben eine Meinungsfreiheit, ihr müsst mich aushalten. Und wenn Thomas Berthold entscheidet, dahin zu gehen, muss man zumindest ihn in gewisser Weise aussprechen lassen. Man muss das auch aushalten können, dass jemand das erzählt, was er da denkt. Aber wie gesagt, in diesen 6 Minuten 20, die ich mir komplett angeguckt habe, wo jede Pointe von ihm oder jede Punchline, jede vermeintliche Punchline ja mit einem Kirmes-Jingle oder so eine Orgel wie beim Eishockey unterlegt. Gott,
wie schrecklich.
Was einfach schon an sich wie eine Parodie wirkt. In dem Moment, in diesen 6 Minuten 20, sagt er ja ganz viele Sätze, wo man sagt, okay, das ist jetzt seine Meinung. Aber nochmal, er driftet dann halt wieder ab. Und da ist einfach für mich, da mache ich den Cut. Ich mache nicht den Cut, ich sage, der darf nicht auf die Bühne da gehen. Also, warum? So, ja. Ich mache
Schröder war übrigens eingeladen. Also, wenn ich es richtig gelesen habe, war Schröder eingeladen.
So oder so. Man muss wissen, wann man wo nicht auflaufen. Man muss aber wissen, wann man abhaut. Ich muss los. Ich habe eine Zoom-Konferenz. Es hilft alles nichts.
Ist das so?
Ja.
Ja.
Gut, das war der Podcast von Menschen für Menschen.
Ja.
Mit Micky Beisenherz. Wir werden jeden Auftritt von dir in Zukunft mit einem Kirmes-Jingle unterlegen. Ja. Schön, dass du dabei warst.
Ist sowieso überfällig, würde ich mal sagen. Bei den Inhalten, die ich teilweise hier, ne?
Absolut.
Alter, ist mir warm. Ich bin dir ganze Shirt.
Du bist wirklich nass.
Ich bin nass. Nass.
Also, Shirt. Man muss sich das einmal ganz kurz,
ein nass geschwitztes rosa Polo-Shirt.
Ja.
Das ist wie so ein Song von.
Warum
von
nimmst Comic du auch so ein Garnet? Dickes, hol dir doch ein leichtes.
Das ist total dünn, das ist ja fast perforiert. Ich habe ein nass geschwitztes Poloshirt vom Sommer mit dir. So was auch. Deine Spuren im Sand, die ich gestern noch fand. So, macht's gut, ihr Idioten. So. Hab euch lieb, ich muss los. Boah, Alter, ist das wahr.
So, ich geb dir noch einen mit auf den Weg, damit dein Tag auch gelaufen ist. Wann gründet Ulf Poschert eigentlich Querdenker 911?
Sehr gut, sehr gut. Genau, das macht er zusammen mit einem Rennfahrer und zwar mit Don Alonso.
So, tschüss.
So, Wiedersehen. So, in diesem Sinne.
Thomas Berthold auf jeden Fall, also genau wie bei Werner Hansch, du guckst dir das an und es ist ein bisschen wie ein Unfall, wo man nicht weggucken kann. Und man wundert sich immer, was bringt die Leute dazu, am Ende ihrer Karriere, in der Mitte einer Karriere, die es nicht gibt, wie sind die da hingekommen? Das ist die interessanteste journalistische Frage auch. Wie ist Thomas Berthold überhaupt so weit gekommen, dass er da ernsthaft steht und nicht merkt, in welcher Parodie er oder in welcher Satire er da eigentlich gefangen ist?
Ist doch Stuttgart, ne? Wie ist er da hingekommen? Ich sag's dir, er ist weg und hat sich mitgenommen.
Ach, Mike.
So, in diesem Sinne, jetzt sind wir weg. Ihr seid wieder allein. Wir hören uns nächste Woche wieder, oder? Und gucken jetzt jeden Tag Fußball. Vielleicht.
Und übrigens, nochmal, Cliffhanger, nächste Woche reden wir über das Hövedes-Interview im Spiegel. Übrigens, da noch ein Funfact zum Mitnehmen. Er ist, als er von Schalke weggegangen ist zu Juventus Turin, Veganer geworden. Und da möchte ich auch mal über den Kausalzusammenhang sprechen.
So.
Tschüss.
Tschüss.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.